ABS-Magazin, nicht zu bremsen.
ABS-Magazin.
Ja, herzlich willkommen beim ABS-Magazin auf Radio X bei 91,8 MHz. Wir senden euch wie jeden Mittwoch um 16 Uhr heute wieder interessante politische und kritische Nachrichten. Wir haben heute drei Themen. Zunächst beschäftigen wir uns mit den Preiserhöhungen im öffentlichen Nahverkehr und sprechen über die Kampagne Nulltarif der Römerfraktion der Linken in Frankfurt. Dann haben wir ein zweites Gespräch über die Inhaftierung von Ahmed Said in Kairo. Und drittens geht es dann nochmal über die Pariser Anschläge vor zwei Wochen und eben den Islam, der dafür in Kauf, in Schuld genommen wird, und die Kriegshetze, die im Augenblick läuft. Ja, und jetzt zu den Leuten im Studio. Also neben mir sitzt Steven, der mit mir die Moderation heute macht.
Und ich freue mich sehr, dass Emanuel, der euch gerade so nett begrüßt hat, heute auch wieder dabei ist. Er hat Anfang des Jahres schon mal Sendungen bei uns mitgemacht und ist jetzt wieder dabei im Team. Und ja, ich freue mich sehr, heute mit ihm seine erste Sendung wieder machen zu können.
Ja, vielen Dank für die, für die freundliche Begrüßung. Dann möchte ich unsere Gäste im Studio begrüßen, also hier zu meiner Linken, gut, das könnt ihr nicht sehen, aber trotzdem sitzt der Peter Gärtner von der Römerfraktion der Partei Die Linke.
Ja, hallo.
Hier aus Frankfurt. Hallo, grüß dich. Und außerdem darf ich noch den Thorsten begrüßen, der also aus dem Freundeskreis von Ahmed Said ist und da einiges, also aus der Lage gerade, die da in Kairo sich vorfindet, erzählen wird.
Gute.
Ja, und dann grüß dich. Und dann darf ich jetzt erstmal das Wort an Steven und Peter übergeben.
Ja, genau. Alles so klar. Machen wir es. Ja, dann legen wir mal los mit unserem Thema.
Bin mal gespannt, was das zu hören gibt.
Ja, wie angekündigt, haben wir jetzt Dr. Peter Gärtner hier bei uns, verkehrspolitischer Sprecher der Linken im Römer. Und wir wollen gerne über eine Veranstaltung sprechen, die morgen, Donnerstag, den 3. Dezember im Saalbau Bornheim stattfindet um 19.30 Uhr. Unter dem schönen Titel Nulltarif statt alle Jahre wieder Fahrpreiserhöhungen. Zu dieser Veranstaltung sind verschiedene Gäste eingeladen. Da wird einmal da sein der Matthias Bärwolf, Vorsitzender des Aufsichtsrates der Erfurter Verkehrsbetriebe, dort auch Mitglied der AG ÖPNV von der Linken. Ich habe jetzt im Vorgespräch von Peter schon erzählt bekommen, dass dort in Erfurt der Weg schon beschritten ist und dort auch schon etwas mehr läuft in Dingen, in Sachen Nulltarif im ÖPNV. Außerdem wird da sein Matthias Biemann, Vorsitzender des Verkehrsclub Deutschland, VCD, eine gemeinnützige Organisation, die sich für zukunftsfähige und klimafreundliche Verkehrspolitik einsetzt. Laut ihrer Internetseite haben sie das Credo: Wir machen uns stark für eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Außerdem wird noch dabei sein Thomas Schwemmer, Vorsitzender von ProBahn im Regionalverband Großraum Frankfurt, und eben Dr. Peter Gärtner selbst. Bevor wir jetzt ins Gespräch gehen, würde ich erstmal kurz vorlesen, mit welchem Text zu dieser Veranstaltung am Donnerstag eingeladen wird. Wie in jedem Jahr erhöht der Rhein-Main-Verkehrsverbund zum neuen Jahr die Preise. Und wie sonst auch begründet der RMV das mit steigenden Ausgaben für Stationen, Trassen, Fahrzeuge, Energie und Personal sowie stagnierenden Bundeszuschüssen. Ebenfalls seit Jahren schon unterbreiten wir, also die Linken, denselben Vorschlag. Die Linken wollen, dass alle Menschen die Busse und Bahnen Frankfurts voraussetzungslos nutzen können, ohne Fahrschein oder sonstige Zugangsberechtigung. Wir nennen das Nulltarif und meinen damit die benutzerunabhängige Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs. Denn anders als es der Begriff vielleicht vermuten lässt, ist der Nulltarif nicht umsonst zu haben. Seine Finanzierung allerdings ließe sich wesentlich gerechter gestalten, indem alle einbezogen werden, die vom öffentlichen Nahverkehr profitieren. Dazu hat die Linke ein Konzept erarbeitet, das soll dort vorgestellt werden und mit den eben genannten Vertretern diskutiert werden. Ja, Peter, meine erste Frage an dich, wie wir es eben jetzt im Text auch schon gehört haben, geht es also auch darum, um die Ausgaben für den ÖPNV und stagnierende Zuschüsse von Bund und Land. Wir hatten das auch neulich schon mal zum Thema mit kommunaler Kürzungspolitik, also dass dort viel Unterstützung auch wegfällt. Also es geht allgemein um die Frage auch der Finanzierbarkeit des ÖPNVs und ja, als Linke sagt jetzt, wir müssen die Fahrpreise eigentlich nicht erhöhen, um diese Zuschüsse, die ausfallen und stagnieren, zu finanzieren, sondern es ist sogar möglich, ein Nulltarifkonzept vorzulegen. Damit meint er ja eine benutzerunabhängige Finanzierung. Was bedeutet das denn eigentlich und wie wird der ÖPNV denn heute finanziert in Frankfurt?
Ja, benutzerunabhängige Finanzierung heißt, dass eben nicht jeder, wenn er in die Bahn einsteigt, einen Fahrschein ziehen muss oder eine Monatskarte vorher kaufen muss, sondern dass der Nahverkehr über verschiedene Umlagen finanziert wird. Bisher ist es so, dass im RMV ein Kostendeckungsgrad von so etwa 55-60% erreicht wird. Das heißt, es wird bisher sowieso auch nur etwas über die Hälfte der Kosten von den Benutzern finanziert. Damit hat der RMV eine bundesweit recht hohe Quote, was sich dann für uns als Fahrgäste daran bemerkbar macht, dass die Fahrpreise im RMV halt höher sind als in anderen Verkehrsverbünden. Wir sind jetzt der Meinung, dass man das ändern sollte. Vielleicht kann ich noch ein Wort dazu verlieren, war ja noch die Frage, wie wird es im Moment finanziert. Also der Rest sind natürlich Zuschüsse, die ja von irgendwoher kommen. Ein Teil kommt vom Bund über die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und in Frankfurt haben wir noch die Besonderheit, dass hier jeder, der bei der Mainova Kunde ist, letztlich den öffentlichen Nahverkehr finanziert. Denn die Gewinne, die die Mainova macht, und die macht sehr gute Gewinne, die werden dafür benutzt, über den Stadtwerkeverbund den öffentlichen Nahverkehr zu subventionieren. Das heißt, über die Mainova-Gewinne und jeder, der Strom, Gas oder Wasser von der Mainova bezieht, bezahlt also mit dem öffentlichen Nahverkehr und sorgt dafür, dass das Defizit der VGF, der Verkehrsgesellschaft Frankfurt, ausgeglichen wird.
Und wie stellt ihr euch das denn dann vor? Also wenn momentan, wie du sagst, ja schon so eine Querfinanzierung auch durch Mainova stattfindet, Semesterticket ist ja auch so etwas, was ja auch benutzungsunabhängig auch in die RMV-VGF mit einfließt. Wie stellt ihr euch das denn vor, wenn ihr jetzt sagen würdet, wir bieten die Bahn zum Nulltarif an? Das heißt ja nur benutzungsunabhängige Finanzierung, das heißt ja nicht, dass das dafür gar nicht bezahlt werden muss. Also irgendwie muss das ja auch querfinanziert werden, wenn man das anbieten möchte. Wen würdet ihr denn da zur Kasse bitten, sag ich mal, um das zu finanzieren?
Ja, wir schlagen vor, dass es jetzt nicht direkt aus Steuergeldern genommen wird, sondern dass zusätzliche Abgaben eingeführt werden und damit keiner über die Gebühr belastet wird, soll das halt möglichst breit gestreut werden. Das heißt, es sind jetzt verschiedene Finanzierungsinstrumente in der Diskussion, die jeweils ihren Beitrag dazu leisten könnten. Wichtigster Baustein ist eine Unternehmensabgabe. Das ist etwas, was es in Frankreich schon lange gibt. Dort nennt es sich Taxe Versement Transport. Und dort müssen die Unternehmen einen Beitrag, der kann bis zu 2,6% der Lohnsumme betragen, an die Träger des öffentlichen Nahverkehrs, das sind halt dort die Städte und die Departements, abführen, um den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren. Etwas Ähnliches sollte in Frankfurt unserer Meinung nach auch eingeführt werden. Nur würden wir es halt gerne nicht nur an der Lohnsumme festmachen, sondern besser am Umsatz, damit halt nicht der Faktor Arbeit zusätzlich verteuert wird, sondern dass es halt etwas gerechter umgelegt wird. Und das wäre der eine Baustein. Andere Bausteine können sein, dass man es direkt bei den Bürgern einfordert. Das ist das Konzept des Bürgertickets, wie es von einigen Verkehrswissenschaftlern auch vertreten wird. Ein solcher Beitrag wenn man, also wir haben jetzt in unserem Konzept auch vorgerechnet, wie man oder welche Beträge diese verschiedenen Finanzierungsinstrumente beitragen könnten. Das ist jetzt natürlich noch ein willkürliches Modell. Das ist politisch auszuhandeln, dass man sagt, ja, entweder will man die Unternehmen stärker belasten, dafür müssen die Bürger weniger bezahlen, oder man kann es auch anders machen, man kann auch andere Bausteine einführen. Das ist also noch offen. Aber nur um einmal zu zeigen, dass es geht, haben wir durchgerechnet. Also wenn man etwas oder knapp die Hälfte der Kosten auf die Bürger umlegen würde, würde das für jeden Bürger monatlich 14 Euro
betragen. Das ist ja ein äußerst erschwinglicher Betrag, das ist ja gar nicht so viel. Mich würde das mal interessieren, also wenn man sagt, dass man von den Unternehmen jetzt dort diese 2,5% oder 1,5% nehmen würde, bemessen an dem Umsatz, den sie machen, also kann man das denn vertreten vor Firmen, die in Frankfurt ansässig sind? Also ist das denn fair, sie damit zu belasten, oder schöpft man da nicht irgendwie etwas ab, was dem Staat nicht zusteht? Also ich denke, irgendwie ein Liberaler würde jetzt sagen, das kann man nicht machen, ja, dass man den Firmen da Geld wegnimmt. Haben die da auch was davon?
Ich muss erst einmal die Zahl korrigieren, also diese bis zu 2,5%, das ist der Satz in Frankreich, der sich dort allerdings auf die Lohnsumme bezieht. Wenn man es auf den Umsatz bezieht, kommt ein viel geringerer Prozentsatz raus, nämlich sind gerade 1,5 Promille, also praktisch nur ein Zehntel dessen, was in Frankreich üblich ist, die man hier erheben müsste. Ja, ich denke, die Unternehmen sind ja auch Hauptnutznießer des öffentlichen Nahverkehrs. Also die gute Verkehrsanbindung in Frankfurt und die auch die regional gute Verkehrsverbindung sind ja ein wichtiger Standortfaktor. Deswegen wollen ja auch immer mehr Unternehmen nach Frankfurt kommen. Und die Arbeitnehmer, die ja bei diesen Unternehmen arbeiten, die profitieren dann natürlich auch. Sie müssen halt eben nicht mehr ihre teure Monatskarte kaufen, sondern das würde wegfallen. Und letztlich ist klar, dass damit auch die Unternehmen die Gewinner eines solchen Systems wären.
Also die Mobilität als ein Faktor, der eben auch den Unternehmen dient, weil dann mehr Leute in die Städte kommen, weil ihre Arbeitnehmer dann auch genauso den öffentlichen Nahverkehr nutzen können und ja, potenzielle Kunden für die Einkaufsmeilen in Frankfurt natürlich dann auch sehr viel lieber den ÖPNV benutzen werden.
Ja, genau.
Ja, du hast das, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen, aber wie ist es denn so, der aktuelle Stand der Dinge, wenn ich in den Römer blicke? Gibt es da irgendwie schon Möglichkeiten, da mal loszulegen mit diesem Programm? Oder wie verhält sich das da gerade im Stadtparlament?
Ja, wir haben schon Anträge in diese Richtung gestellt. Unsere Hauptforderung war gewesen, dass man erstmal ein Konzept entwickelt für diesen Nulltarif. Das, was wir gemacht haben, ist nur ein sehr grobes Konzept. Es muss natürlich noch sehr detaillierter gemacht werden. Es muss auch auf seine Umsetzbarkeit geprüft werden. Auch die einzelnen Finanzierungsbausteine müssen gewichtet werden. Das hätte in einem solchen Konzept erarbeitet werden sollen. Leider ist dieser Antrag jedes Mal abgelehnt worden, wobei erstaunlicherweise die Grünen da unsere Hauptgegner waren. Also der Kommentar der Grünen war gewesen, ja, das ist ein Wolkenkuckucksheim, damit beschäftigen wir uns gar nicht. Um das auszuräumen, haben wir jetzt eben doch schon mal angefangen, selber ein bisschen zu rechnen und eben unser Konzept erarbeitet, was halt auch auf konkreten Zahlen basiert.
Das heißt also, einer der nächsten Schritte wäre dann irgendwie auch nochmal konkreter zu gucken, also was ist in Frankfurt möglich und wie funktioniert das mit den Einnahmen, also was ist notwendig, um das Ganze umzusetzen?
Ja. Also als Einnahmen, um die Zahl mal zu nennen, man muss ja die Fahrgeldeinnahmen, die VGF bisher in Frankfurt erwirtschaftet, die fallen ja weg. Es gibt einige Einsparungen, die man dann davon abziehen muss. Also der Fahrscheinprüfdienst, der Kontrolldienst entfällt, die Automaten können teilweise entfallen, ganz leider nicht, weil man ja noch Fahrkarten ins Umland ziehen muss. Man muss gleichzeitig berücksichtigen, dass die Kosten des öffentlichen Nahverkehrs auch steigen werden. Das heißt, wenn wir jetzt plötzlich einen Nulltarif haben, werden viel mehr Menschen in die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Deshalb gehen wir davon aus, dass man das Angebot verbessern muss. Und wir haben hier pauschal mal eine Angebotsverbesserung von 30% einkalkuliert. Das wäre halt einer der Punkte, der halt in einem detaillierten Konzept noch genauer ausgearbeitet werden müsste. Aber einfach, um das auch mit zu berücksichtigen, haben wir das gemacht. Und als Endergebnis kommt raus, man müsste eine Summe aufbringen, die 223 Millionen Euro im Jahr ausmacht. Das klingt erstmal wahnsinnig viel. Aber wie ich vorhin schon an den konkreten Zahlen, was das für einen Bürger, für den einzelnen Bürger bedeuten würde, deutlich gemacht habe, sind das, wenn man das umlegt, sind das nur sehr kleine Beträge. 1,5 Promille für die Unternehmen, 14 Euro für den Bürger. Weitere Finanzierungsbausteine könnten sein, eine City-Maut oder Erschließungsbeiträge, die bisher ja nur für den Straßenverkehr erhoben werden. Eine Übernachtungspauschale für Hotelgäste, denn die sind ja auch Nutznießer des öffentlichen Nahverkehrs, oder auch die Parkgebühren könnte man erhöhen. Denn eines der Ziele des Nulltarifs soll natürlich auch sein, den Autoverkehr in Frankfurt zu verringern.
Das heißt also, es ist auch diese Perspektive, dass die Lärmbelastung geringer wird und die Abgasbelastung, also eigentlich auch ein sehr grünes Thema.
Ja, Lärmbelastung und Umweltbelastung, vor allen Dingen durch die Stickoxide und Feinstaub, sind ja ein großes Thema in Frankfurt. Die Stickoxidbelastung, der Grenzwert wird ja regelmäßig überschritten. Da müsste also dringend etwas getan werden. Und ein Nulltarif wäre ein guter Baustein, ein guter Schritt, um diesem Ziel etwas näher zu kommen, hier auch eine saubere Umwelt zu erreichen.
Das Ganze ist jetzt auch ein Programm, das auch von der Linken jetzt bundesweit vertreten wird. Also wie wir eben schon gehört haben, einer der Gäste auch an diesem Abend kommt aus Erfurt, selbst von der Linken. Und das Programm wurde auch auf Bundesebene entwickelt, aber es wird jetzt, so wie ich das jetzt verstehe, eher lokal erstmal in größeren Städten umgesetzt oder man versucht es umzusetzen. Gibt es aber auch eine Perspektive darüber hinaus?
Also die Überlegungen finden natürlich bundesweit statt und langfristig sollte man natürlich anstreben, überall in Deutschland diesen Nulltarif einzuführen. Aber da wir halt nur für Frankfurt Politik machen können, können wir jetzt nicht fordern, der ganze RMV soll kostenlos werden oder anders finanziert werden, korrekter, sondern wir haben uns jetzt erstmal nur auf Frankfurt beschränkt. In anderen Städten wird auch Ähnliches diskutiert und Erfurt, deswegen haben wir auch jemanden aus Erfurt eingeladen. In Erfurt wird schon länger darüber diskutiert, dort ist man mit den konzeptionellen Überlegungen schon etwas weiter gediehen. Es ist allerdings auch dort noch keine Umsetzung in Sicht, das heißt, es hängt natürlich immer von den politischen Mehrheiten ab. Und ja, die werden jetzt im März in Frankfurt neu bestimmt. Und danach werden wir sehen, ob es Bündnispartner gibt, mit denen man das weiterführen kann. In jedem Fall ist klar, dass so ein innovatives Konzept Druck braucht, Druck aus der Öffentlichkeit, damit es Chance hat, verwirklicht zu werden.
Ich meine, mich auch irgendwie zu erinnern, das ist jetzt natürlich noch sehr vor meiner Zeit, aber ich glaube, irgendwann in den wilden 60er, 70er Jahren gab es in Frankfurt ja auch schon mal große Proteste wegen Fahrpreiserhöhungen und das war ja schon mal Thema und wurde damals, glaube ich, auch mit großen Protesten verhindert. Da fragt man sich, was mit den Leuten heute los ist, ob sie vielleicht ein bisschen eingeschlafen sind und dass sie nicht mehr so interessiert, was mit ihrem Geld passiert oder...
Ja, das wundert mich auch etwas. Damals gab es große Aktionen, es gab sogenannte Rote-Punkt-Aktionen, das heißt... Menschen haben sich an ihr Auto einen roten Punkt geklebt und dann die Fahrgäste kostenlos mitgenommen. Und das war damals eine großartige Aktion, aber hat halt leider nichts bewirkt, weil halt die Wahlergebnisse doch immer wieder so sind, dass die Gegner von solchen innovativen Konzepten immer in der Mehrheit geblieben sind.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, ich habe das vorhin so zufällig erfahren, dass es wohl jetzt auch Gespräche zwischen den Bürgermeistern von Frankfurt und Offenbach gibt, weil diese Tarifzonen, also das heißt ja immer Frankfurt-Offenbach, wachsen so zusammen und Jetzt tue ich es schon wieder. Ich spreche so oft über Peter Feldmann, weil ich auch beim Punkt Wohnraum immer daran denken muss, wie er neulich mal sagte, dass er Studierenden auch vorschlägt, sie könnten ja so ein bisschen über die Demarkationslinie treten und auch nach Offenbach ziehen und von Offenbach dann nach Frankfurt fahren, weil der Wohnraum dort noch günstiger ist. Studierende haben jetzt natürlich den Vorteil, ein Semesterticket zu haben, aber es betrifft ja auch sehr viele Leute in diesen beiden Städten, die ja immer mehr zusammenwachsen, dass sie von Offenbach nach Frankfurt fahren müssen und dort das Ticket ja doch dann wesentlich teurer ist als auf der Fahrt einfach innerhalb von Frankfurt. Da frage ich jetzt einfach mal so, gibt es da auch eine Perspektive oder gibt es da auch eine Linke in Offenbach, die über sowas nachdenkt oder gibt es da Gespräche miteinander?
Wir haben natürlich auch Kontakt zu den Linken in Offenbach und es wäre natürlich wünschenswert, wenn in anderen Gemeinden das Thema aufgegriffen werden würde. Ich möchte aber das, was du gesagt hast, noch ein bisschen korrigieren. Es ist dem Wahlkampf geschuldet, dass sich jetzt die Oberbürgermeister das als ihr Verdienst anrechnen. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern über die Umgestaltung des Tarifsystems des RMV wird schon lange diskutiert, auch innerhalb des RMV. Und dass diese starre Tarifstruktur geändert werden soll, ist eigentlich schon fest gewesen. Was jetzt noch ansteht, ist der formelle Beschluss, dass es umgesetzt wird. Aber ansonsten war klar, dass das kommen wird. Leider aus unserer Sicht wird es nur als Handytarif angeboten werden und nicht an den Automaten erhältlich sein. Und das ist meines Erachtens nicht das, was wir uns wünschen. Abgesehen davon, dass wir natürlich langfristig einen Nulltarif haben wollen.
Ja, der Nulltarif für die Zone 50 dann erstmal als Einstieg in diesen Plan, den ÖPNV.
Nur Zone 50.
Ja, dann würde ich sagen, geben wir nochmal kurz die Daten durch, wann die Veranstaltung stattfindet und wo genau. Ich meine, Peter, magst du das selber gerade nochmal vorlesen?
Ja, also morgen, 3. Dezember, 19.30 Uhr im Saalbar Bornheim, Clubraum 1. Saalbar Bornheim ist in der Arnsburger Straße 24, in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle Höhenstraße, für Menschen, die sich in Bornheim nicht so gut auskennen.
Und Höhenstraße, also mit dem ÖPNV, wunderbar erreichbar in unmittelbarer Nähe. Ja, die Veranstaltung Nulltarif statt alle Jahre wieder Fahrpreiserhöhung von der linken Fraktion im Römer morgen in Bornheim. Und ja, ich danke Peter Gärtner für das Gespräch und die Vorstellung des Themas.
Ja, ich bedanke mich auch.
Ja, ich denke, interessierte Zuhörerinnen sollten da morgen dann mal hingehen und sich das anhören. Und jetzt habe ich noch ein kleines passendes Lied für euch dabei. Etwas älter schon, aber in einer erneuerten Version von Tonsteine, Scherben, der Mensch Meier BVG-Song. Viel Spaß dabei.
Wir sind hier oben, doch das nicht. Der Spaß ist zu teuer von uns sächsisch. Nee, nee, nee. Wir haben die BVG.
Ja, da sind wir wieder beim ABS-Magazin auf Radio X. Wir hatten jetzt gerade eben schon unser erstes Thema mit unserem Gast Dr. Peter Gärtner, verkehrspolitischer Sprecher der linken Fraktion im Römer. Wir haben über öffentlichen Nahverkehr zum Nulltarif gesprochen. Und jetzt geht's weiter mit unserem zweiten Thema. Und dafür übergebe ich an Emanuel, der jetzt mit Thorsten vom Freundeskreis Ahmed Said sprechen wird.
Ja, also am 19. November, also vor zwei Wochen, um 16 Uhr, wurde Ahmed Said in Kairo mit 13 anderen Leuten verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, bei einer Gedenkveranstaltung in Erinnerung an fünftägige Kämpfe, bei denen scharf geschossen wird, beteiligt gewesen zu sein. Aber das ist wohl bloß ein willkürlich konstruierter Vorwurf. Ahmed Said ist politischer Aktivist, Gefäßchirurg und Dichter. Und außerdem hat Ahmed Said immer wieder mal in Frankfurt gelebt in den letzten zwei Jahren, sodass ihn wahrscheinlich einige unserer Hörerinnen und Hörer auch persönlich sogar kennen sollten. Ja, jetzt begrüße ich nochmal unseren Thorsten vom Freundeskreis von Hallo. Ahmed Said. Und ja, was ist da eigentlich vorgefallen? Wie wurde er verhaftet?
Also der Vorwurf ist Teilnahme einer, also dazu muss man sagen, dass Ägypten in den letzten Jahren, zwei Jahren unter Sisi quasi einen Umbau zu einer autoritären Militärdiktatur durchgemacht hat, sprich sehr noch verschärftere Gesetze als eh schon. Zum Beispiel sehr verschärftes Demonstrationsrecht, Versammlungsrecht. Sämtliche NGOs müssen sich quasi neu anmelden. Das heißt auch irgendwie Menschenrechtsgruppen, die seit 30 Jahren existieren, der kleine Verein um die Ecke, die müssen sich alle neu quasi von der Regierung akkreditieren lassen. Und seit Oktober 2014 gibt es ein Gesetz, wonach Zivilisten auch von Militärgerichten quasi verurteilt werden können. Mhm. Und in diesem Rahmen hat sich das abgespielt. Also wir haben halt diese Nachricht erhalten, dass er nachmittags irgendwo in der Stadt festgenommen wurde und dann die Begründung von einer NGO, die hat eine Pressemitteilung rausgegeben, wo unter anderem diese Gründe waren. Das sind dann halt Dinge wie, das sind die Vorwürfe, demonstrieren ohne Genehmigung, Teilnahme von Versammlungen mehr als 5 Personen, Störung der öffentlichen Ordnung sowie Besitz von Schriften, für die Informationen zur Störung der öffentlichen Ordnung enthalten. Das heißt, das kann jetzt erstmal alles Mögliche sein. Fakt ist, er wurde verhaftet mit diesen weiteren Menschen. Dann wurden sie auf einer Polizeistation inhaftiert und auch er auf alle Fälle mindestens 2 Tage gefoltert. Sprich, er wurde gefesselt, ihm wurden die Augen verbunden, Elektroschocks sind eh in Ägypten sehr beliebt, in Militärdiktaturen ja eh. Zigaretten wurden ihm auf ihm ausgedrückt und er wurde halt regelmäßig verprügelt. Mhm. Und zwar von einem ägyptischen Geheimdienst, also uns wurde genannt Al-Awa, Al-Dama, was der eigentlich so nicht mehr existiert, weil im Zuge dieser ganzen Gesetzesänderung auch sämtliche Geheimdienste nach 2011 und diesen Aufständen auf dem Tahrirplatz gab es auch eine große Reformation der Geheimdienste. Und das ist jetzt alles eine große nationale Sicherheitsagentur, also angeblich. Aber es ist halt die gleiche Struktur, die halt auch die letzten 10 Jahre dort die Leute irgendwie gefoltert hat und Journalisten einknastet, Anwälte verschwinden lässt, also Da geht halt der Punk ab quasi. So.
Weiß man etwas darüber, wie diese Verhaftung vor sich gegangen ist?
Dazu können wir nichts sagen. Mhm. Also wir wissen nur, dass an dem Tag insgesamt mit diesem unter diesem Vorwurf an dieser Protestaktion auf der Brücke des 6. Oktobers insgesamt 13 Menschen und er, also 14 Menschen, festgenommen wurden. Mhm. Und bei ihm mutmaßlich waren noch 5, also eine Gruppe von 6 Leuten dabei. Okay. Mhm. Weil insgesamt waren es über den Tag insgesamt 14 Menschen. Und weil es scheinbar früher den Tag auf dieser Brücke des 6. Oktobers eine friedliche Protestaktion stattfand von AktivistInnen vor Ort, weil diese Brücke eine der Hauptzugangsorte zum Tahrirplatz bilden, finden dort regelmäßig irgendwie kleinere Protestaktionen von Familienmitgliedern, deren Angehörige verschwunden sind, Frauen, die auch sehr oft gezielter noch gefoltert werden, sprich Vergewaltigungen dann in der Regel, noch nicht mal klassische Folter, sondern in den Gefängnissen dort werden Frauen in der Regel vergewaltigt. Also das wird ihm vorgeworfen. Ob er jetzt da war, wissen wir nicht, aber wir wissen, dass er halt einsetzt und gefoltert wurde.
Dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, also dass der Tahrirplatz auch ein Symbol in Ägypten geworden ist, seit 2011 eben. Also Tahrir heißt ja auch Selbstbefreiung und dort haben sich eben diese Millionen Menschen versammelt und immer wieder demonstriert gegen das alte, gegen die alte Militärdiktatur unter Mubarak. Und also das ist also ein Ort, wo immer wieder auch Demonstrationen in den letzten 4 Jahren eben vor sich gegangen sind oder davon ihren Ausgangspunkt genommen haben.
Ja, und auch in der näheren Umgebung halt. Ja.
Du hast gesagt, er wurde gefoltert, Zigaretten wurden ihm auf ihn ausgedrückt und er wurde regelmäßig verprügelt. Weiß man denn irgendetwas, wie jetzt sein Also wie geht's ihm überhaupt? Also was ist sein Gesundheitszustand? Ist da irgendwas
ihm
bekannt?
Geht's verhältnismäßig gut, soweit wir wissen.
Mhm. Okay. Na, es ist ja immerhin dann das zu beruhigen zu hören. Und ja, und also ja, du hast ja schon angedeutet, dass der Kontakt da quasi jetzt nach Kairo schwierig ist und dass es auch schwierig ist, jetzt überhaupt mit ihm auch Kontakt aufzunehmen.
Also mit ihm hat eh niemand also von uns so wirklich natürlich Kontakt. Und dann ist natürlich noch diese Sprachbarriere einfach so. Deutsch, Händisch, Arabisch. Aber mehr oder weniger haben wir halt auch Freunde in der Exil-Community. Aber was halt natürlich auch sehr schwierig ist, weil die Menschen, die dort irgendwie um existenzielle Freiheiten damals irgendwie auf die Straße gegangen sind, zum Teil davor und jetzt im Ausland sind, zum Teil noch im Ausland im Exil von dem Sicherheitsapparat unter Druck gesetzt werden. Das heißt, man hat noch irgendwie Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen dort unten und die werden dann gegebenenfalls, oder Eltern, und die werden dann gegebenenfalls auch mal einfach verhaftet mit klaren, wo dann so durch die Blume klare Ansagen kommen, okay, ihr Enkel dort in Schweden, der soll gefälligst aufhören, bei Twitter gegen unseren großartigen Sisi-Führer zu stänkern, sonst kommen sie hier die nächsten 2 Jahre nicht aus dem Gefängnis. Mhm. Und also das heißt, es wird auch die Leute versucht, im Ausland kräftig unter Druck zu setzen. Deshalb ist das auch mit der Exil-Community manchmal ziemlich schwierig.
Ja, okay.
Weil die Menschen auch hier vor Ort einfach Angst haben.
Okay. Wie sieht's denn aus mit den... Gibt es Versuche, in Kairo Ahmed da rauszuholen und die anderen Leute, die mit ihm inhaftiert wurden?
Natürlich. Also von Anfang an waren Anwälte eingeschaltet und kümmern sich darum. Und was man halt nicht sagen kann, weil es gibt unzählige, also das ist das Glück in diesem Fall, dass es relativ schnell die Runde gemacht hat, aber weil es gibt genügend Menschen, die einfach verschwunden sind. Also man kann auch die Zahlen aus den letzten 2 Jahren, die durch Folter in Kasernen und Polizeistationen umgekommen sind, zum Beispiel nur schätzen. Also es verschwinden Leute einfach, es tauchen Opfer irgendwo verscharrt auf, sprich vermutlich dann oft durch also die Folterspuren aufweisen, die dann irgendwie außerhalb von Städten verscharrt wurden und so. Also das ist das Glück, dass wir haben, verhältnismäßig, dass von Anfang an Anwälte eingeschaltet waren und das auf dem Schirm hatten. Dazu muss man aber auch sagen, dass Ägypten auch unzählige Anwälte und Journalisten in den letzten 3 Jahren eingeknastet hat.
Also heißt das, also ich weiß, dass Ahmed, der sitzt ja seit 19. November eben in Untersuchungshaft und die Untersuchungshaft wurde vor einigen Tagen nochmal verlängert um 2 Wochen. Ja. Aber heißt es, wenn da jetzt Anwälte dran sind und wenn sich auch Freunde in Kairo um ihn kümmern, dass man damit rechnen kann, dass er bald freigelassen wird?
Das können wir von hier aus nicht einschätzen gerade. Mhm. Und deshalb fänden wir es am besten, wenn die Leute hier vor Ort, wenn sich Leute für diese Thematiken und das Land vielleicht auch aus persönlichen Gründen interessieren, vielleicht einfach mal den Luxus ihres deutschen Ausweises benutzen und zum Beispiel bei den Botschaften und Konsulaten hier in Frankfurt, Berlin oder Hamburg anrufen und einfach mal nachfragen, was denn bitteschön in diesem Land vorgeht. Oder noch besser auch Druck auf die deutsche Regierung, politische Landschaft ausüben, weil Deutschland hat nicht gerade kleine Interessen in Ägypten. Also Deutschland, also Siemens zum Beispiel hat den größten Vertrag seiner 140-jährigen Firmengeschichte im August unter Dach und Fach gebracht. Und der Vorstandsvorsitzende oder CEO hat persönlich mit Sisi verhandelt. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, das waren 8 Milliarden Euro. Ein Deal und sie wollen noch mehr dort machen. Also Deutschland hat kräftige Interessen in dem Land. Sisi wurde ja auch im Juni in Berlin mit militärischen Würden empfangen, wo dann selbst irgendwie Zeitungen wie die Süddeutsche geschrieben haben, der Polizeistaatspräsident auf dem roten Teppich. Also das sollte man halt mal nicht so ignorieren. Also dass Deutschland da kräftig mitmischt.
Ja, also man hat im Grunde so eine unglaubliche Lage, der Repression und der Einschränkung von sozusagen Menschenrechten in Ägypten, ja, und auf der anderen Seite halt also den liberalen demokratischen Westen, der aber genau sagen mit seiner Politik die Regime unter, oder dieses Regime zumindest jetzt hier unterstützt, das diese Form von Missachtung von Menschenrechten tagtäglich durchführt.
Ja, also wir sprechen ja wirklich seit 2013 40.000 Menschen aus politischen Gründen in Gefängnissen, mindestens so. Mhm. Und das ist schon eine stabile Nummer, finde ich.
Also man kann auf keinen Fall sagen, dass Ahmed Said in irgendeiner Weise ein Einzelschicksal ist. Nee. Auf keinen Fall, ja. Nee. Wenn ich vielleicht da noch ganz kurz dran anknüpfen darf, wenn also dieser arabische Frühling auf dem Tahrir 2011, da war ja so ein unglaublicher Aufschwung und so ein Aufleben von Jugend und auch kritischen Leuten sozusagen sich einzusetzen für Rechte und sagen für ein besseres Leben. Aber also die politische Möglichkeit, sich dort zu engagieren, scheint jetzt richtig, richtig schwierig geworden zu sein.
Ja, also die auch einfachste Menschenrechtsbeobachtungen, zum Beispiel irgendwie Leute, die versuchen, Folter zu dokumentieren oder undurchsichtige Gerichtsverfahren, weil ganz oft werden Leute zum Beispiel mit so einer Art Scheinverfahren, wenn sie überhaupt ein Verfahren bekommen, abgekanzelt, sprich es dürfen keine Rechtsvertreter anwesend sein, keine Öffentlichkeit, nicht mal Angehörige. Diese Menschen arbeiten sehr oft schon quasi in einer Art Untergrund, so aufgrund dieses Polizeistaats und Militärstaats, der dort einfach inzwischen an der Macht ist. Und für Menschen, die dann politisch versuchen, aktiv zu sein, bedeutet das dann nochmal Schwierigeres. Sprich, wenn du dich wirklich irgendwie als junge Frau versuchst, irgendwie mit deinen Freundinnen zu organisieren, dann hast du auf der einen Seite das eh schon repressive Gesellschaftsgefüge und dann, was man halt nicht unterschätzen sollte, die Muslimbrüder, die inzwischen halt auch illegalisiert sind von der ägyptischen Regierung, aber die ein großer Machtfaktor schon sind. Also das heißt, es ist eine unglaublich komplexe Lage in diesem Land und für politische Aktivistinnen, glaube ich, noch mal schwieriger als schon irgendwie, sagen wir mal, untere Mittelschicht, Unterschicht, Masse an Prekariatsmenschen, die irgendwie existenzielle Probleme schon einfach haben. Also das muss man ja auch bedenken, dass es nicht ein gerade reiches Land ist, wo halt wirklich noch sehr viel Armut grassiert. Und dass, ob dann die Leute noch irgendwie das Risiko eingehen, irgendwie als Folteropfer in ein Gefängnis zu enden, wenn sie eh schon Probleme haben, was auf den Tisch zu kriegen.
Ja, das ist ja ein erschreckendes Bild.
Ja.
Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt für unsere Hörer und Hörerinnen. Wo kann man sich denn über die aktuelle Lage von Ahmed Said informieren? Habt ihr da etwas aufgebaut?
Also die Aktivistinnen vor Ort benutzen, also auch aus Ägypten, benutzen in diesen sogenannten Social Medias, sprich Twitter, Facebook, den Hashtag Free Ahmed Said, also zusammengeschrieben. Den haben wir auch übernommen, so, weil es uns schlüssig war. Und dort wird man am ehesten etwas dann unter diesem Hashtag quasi finden, auch generell im Internet. Und von unserer Seite müssen wir jetzt mal gucken, ob wir irgendwie eine Webseite schalten. Aber da sind wir gerade erst am Konstituieren, weil nicht alle Tage verschwindet. Wir sind gerade ein wenig in einer Situation, dass ja das auch sehr überraschend für uns kam und wir uns jetzt gerade erstmal zusammen raufen.
Und dann darf ich nochmal aufgreifen, du hattest ja vorhin ganz kurz erwähnt, einen konkreten Vorschlag zur Unterstützung von Ahmed Said, also was man wirklich jetzt tun kann und was also Druck aufbauen kann. Magst du das nochmal wiederholen kurz?
Ja, also einfach mal bei den Botschaften anrufen und fragen nach dem Verbleib dieser 14 Menschen und ihm. Und dass sie gefälligst Druck machen sollen, die Botschafter, oder Postkarten schreiben und gegebenenfalls auch vielleicht wenn man in einer Partei aktiv ist oder so, mal eine Anfrage an die Bundesregierung stellen oder das in den Diskurs einfach bringen.
Ja, vielen Dank, Thorsten. Ja, das war jetzt Thorsten von der Kampagne und dem Freundeskreis von Ahmed Said und der Kampagne für seine Befreiung. Vielen Dank. So, und jetzt möchte ich euch ein kleines Musikstück aus Ägypten mit quasi aktueller ägyptischer Musik präsentieren, damit wir jetzt auch nochmal quasi den kulturellen Blick in dieses Land werfen können. Es ist also es ist eine neue Musikrichtung, die nennt sich übersetzt Ghetto-Style-Music. Und es ist also das, was die Jugendlichen auf den Straßen gerade so hören, wo sie auch selbst also rappen und Musik machen und die also auch wirklich Anzeichen von Selbstermächtigung hat.
Ja, da sind wir wieder beim ABS-Magazin. Zwei Themen heute durch. Geht ganz schön schnell und Emanuel hat jetzt noch etwas vorbereitet. Er möchte gerne einen Artikel kommentieren, den er, wie ich sehe, aus der Frankfurter Allgemeinen mitgebracht hat. Und es geht um die Anschläge von Paris und die Reaktionen des sogenannten Westens auf diese Anschläge und die herrschende Terrorangst in Europa. Ja, Emanuel, was hast du denn da mitgebracht?
Ja, also erst noch mal ganz kurz. Also zur Einleitung, also am 13. November hat ja also ein Ereignis die Medien erschüttert oder auch die Öffentlichkeit, und zwar die Anschläge in Paris am 13. November, die also an 5 verschiedenen Orten durchgeführt wurden. Es wurden damals 130 Menschen getötet und 352 Menschen verletzt, und zu den Anschlägen hatte sich der Islamische Staat bekannt. Also es ist klar, dass es eine islamistische Motivation dahinter gibt. In Reaktion auf diese Anschläge hat Frankreich dann den Ausnahmezustand verhängt und also einen Krieg gegen den Terror verkündet und sich dann auch militärisch eben in Syrien angefangen zu engagieren bzw. das vorhandene Engagement ausgeweitet. Deutschland hat also unmittelbar nach den Anschlägen verkündet, auf der Seite Frankreichs zu stehen. Also es gab am Samstag nach den Anschlägen eine Rede von Merkel, die in diese Richtung ging. Und gestern, jetzt am Dienstag, hat dann das Kabinett unter Angela Merkel beschlossen, 1200 Bundeswehrsoldaten nach Syrien im Kampf gegen den Islamischen Staat zu schicken. Der Bundestag muss dann noch zustimmen, aber dem steht wahrscheinlich eher nichts entgegen. Ja, die Legitimation für diesen Kriegseinsatz, um diese Legitimation und Ideologie darum soll es jetzt kurz noch gehen. Diese Legitimation ist eigentlich dieselbe wie in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer. Und die geht so, also die Anschläge in Paris, die haben eigentlich unmittelbar die Freiheit und die Demokratie angegriffen. In Reaktion darauf muss jetzt, das ist also innerhalb dieser Ideologie eine notwendige Konsequenz, muss jetzt eben der Sicherheitsstaat ausgeweitet werden, der Ausnahmezustand muss verhängt werden, der Flüchtlingsstrom muss eingedämmt werden und der Islamismus muss dort bekämpft werden, wo er angeblich herkommt, wo er herrührt aus der muslimischen Welt. So geht diese ganze Denke und diese Ideologie, also Freiheit im Westen, das Böse, der Terror im Orient, in der muslimischen Welt, also diese Denke wurde seit dem 13. November, also seit jetzt 2,5 Wochen, von ganz vielen Kommentatoren in den Medien, von ganz vielen Politikern, Politikerinnen verbreitet. Und ich möchte jetzt einfach nur ein ganz kurzes Schlaglicht werfen. Das ist ein Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also auch wieder aus Frankfurt, der direkt am 15. November 2015 veröffentlicht wurde, und zwar von einem Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, also der auch dort wirklich der Meinungsmacher ist und damit auch zur meinungsmachenden Elite in Deutschland gehört. Meines Erachtens handelt es sich bei diesem Artikel um einfach eine wahnsinnig gute Selbstdarstellung von antimuslimischem Rassismus. Und das heißt, also wenn ich jetzt das präsentiere, wird das gleich deutlich werden, heißt, dass der antimuslimische Rassismus eben nicht nur bei Spinnern, wie Pegida, eben patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, aufzufinden ist, oder bei der hetzerischen Webseite Politically Incorrect, PI News, sondern es ist wirklich eigentlich in der Mitte der deutschen und auch westlichen Gesellschaft. Es ist ein Weltbild, das vollkommen selbstverständlich die Welt in die Freiheit und den Islam einteilt. So, und jetzt möchte ich einfach nur ganz kurz so diesen Artikel kurz durchgehen. Also es ist fast selbsterklärend, muss man sagen. Es geht an damit, dass, also Berthold Köhler, der Autor dieses Artikels, fängt an damit, dass der Anschlag auf Paris ein Anschlag auf die ganze freie Welt war. Ja. Mhm. Und zwar, er schreibt jedenfalls auf den Teil von ihr, den man zivilisiert nennen kann. Mhm. Ja. Dann geht es weiter damit, dass er dem islamistischen Terrorismus, den er also als Ganzen für diese Anschläge verantwortlich macht. Er unterstellt, dass der islamistische Terrorismus also eine Botschaft damit verbindet. Also es gibt einfach wirklich ein einheitlich agierendes Subjekt, das mit den Anschlägen uns, also weiß nicht, den freien Menschen oder so, etwas mitgeteilt hat. Und zwar lautet diese Botschaft: Ihr könnt uns auch anderthalb Jahrzehnte danach, dem 11. September, immer noch nicht daran hindern, den Krieg in die Herzen der westlichen Metropolen zu tragen. Es geht dann weiter mit einem unglaublichen Satz. Ich lese mal vor. In der muslimischen Welt ist ein Ungeheuer herangewachsen, das seine Tentakel um die ganze Welt schlingen möchte. Ja, da würde ich sagen, ein Ungeheuer, Tentakel um die Welt schlingen.
Das sind Bilder, die kennen wir aus anderen Zusammenhängen schon.
Also ich weiß nicht, ja. Also wer sich jetzt da an den Antisemitismus erinnert, fühlt, der dürfte wohl nicht ganz falsch liegen. Also jedenfalls ist das ein Vergleich von also einer bestimmten sozialen Gruppe mit irgendwie einem Ungeheuer, einem animalischen Instinkt, das also nicht menschlich ansprechbar ist und so weiter. Gut, was soll man dazu noch sagen, ja. Es geht dann aber noch weiter. Ich lese vor, das Ungeheuer hat viele Köpfe und Arme, die immerfort nachzuwachsen scheinen, wenn man sie abschlägt. Das Ungeheuer trägt wechselnde Namen. Also es ist offensichtlich, also er fängt zwar damit an, es ist natürlich der Islamische Staat und so, aber offensichtlich trägt dieses Ungeheuer wechselnde Namen. Also es ist vieles, es ist Al-Qaida, es ist der Islamische Staat und so weiter. Aber wie wir vorhin schon gehört haben, es ist ein Ungeheuer, das in der islamischen Welt herangewachsen ist. Und wenn man jetzt einzelne Kriegseinsätze wie in Afghanistan, wie im Irak macht, das bringt nichts. Man kann dem Ungeheuer seine vielen Köpfe und Arme abschlagen, aber sie wachsen eben immer wieder nach, wenn man sie abschlägt. So jetzt dieser Berthold Köhler. Und es heißt auch, was damit da so ein bisschen abstrakter auch noch verbunden ist, dieser islamistische Terrorismus wächst auch aus sich selbst immer wieder nach. Also es gibt nicht irgendwie soziale Ursachen, militärische Ursachen, ökonomische Ursachen und so weiter, sondern es kommt wirklich aus sich selbst. Also es ist quasi aus dieser Kultur des Islams wächst dieser islamistische Terror heraus. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Ja, deshalb, ich schaue zu dir rüber.
Okay, also es gibt noch vielleicht zwei Punkte.
Ja. Okay. Weil ich fände es gut, das da vielleicht nochmal ganz kurz zu diskutieren, aber mach mal weiter.
Weiter sagt Berthold Köhler, dass das Wesen dieses Ungeheuers ein Antagonist der Lebensart und der politischen Verfasstheit des Westens ist. Und ja, und der Westen ist eben durch die Ideale der Französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, gekennzeichnet, so sagt er. Und damit haben wir jetzt nochmal, dass wenn Paris angegriffen ist, dann ist sofort gleich der ganze Westen angegriffen, aber nicht nur als geografische, politische Einheit, sondern der Westen ist ganz klar, das sind die Grundwerte der Freiheit und der Demokratie. Das ist ein Angriff auf die Werte selbst und diesen Werten gegenüber stehen eben die unzivilisierten Leute aus der muslimischen Welt. Gegen diese Leute Gegen diesen Islam muss nun der Westen seine Geschlossenheit beweisen. Es geht dann weiter, also er muss die Flüchtlingsströme eindämmen, er muss eine immense Kontrolle aufbauen über die Parallelgesellschaften, die es überall in Frankreich und in Deutschland geben soll. Und in diesen Parallelgesellschaften wächst eben, so sagt der Autor, immer wieder der islamistische Terror heran. Ja, und wenn man eben sich jetzt da nicht geschlossen und hart beweist, dann, der Autor meldet am Schluss nämlich eine unglaubliche Angst an, die Angst vor dem Untergang, die wir von Pegida kennen, die wir aber auch schon länger kennen. Muslime überfluten Deutschland, eine fremde Kultur übernimmt die Macht. Mhm. Und dann sein Schlusssatz. Die Deutschen haben nichts gegen ein freundliches Gesicht an der Spitze der Regierung, in solchen Zeiten aber wollen und müssen sie ein anderes Gesicht sehen, ein hartes.
Mhm. Ja, schrecklich. Ich will das jetzt gar nicht so stehen lassen. Wir haben noch anderthalb Minuten Zeit. Wie können wir da jetzt noch ganz schnell etwas, etwas dagegen sagen? Also ich meine, ich finde es halt krass, ne, zu sagen, dass das in der muslimischen Welt irgendwie, also aus dieser muslimischen Welt hervorgeht, wo man ja jetzt genau sieht, also die Anschläge in Paris, das waren alles Leute, die in Frankreich aufgewachsen sind oder in Belgien, also aus einer westlichen Gesellschaft hervorgegangen sind, in der sie aufgewachsen sind, ja, und eigentlich ganz andere Gründe hatten, um sich dort irgendwie anzuschließen, also eigentlich eher, weiß ich nicht, so eine leere Unzufriedenheit und alles Mögliche in unseren Gesellschaftsverhältnissen, und die kommen ja nicht von dort. Also, weiß nicht, wie schätzt du das ein? Wir haben noch eine Minute, das wird knapp.
Ja, ich sag jetzt mal,
mach ruhig 3 Minuten.
Die richtige, die richtige Politik, die man gegen das Aufblühen von Terrorismus machen müsste, wäre genau die Politik, die sich gegen dem Imperialismus entgegensetzt und gegen die soziale Ungleichheit, die ja auch immer wieder halt wächst. Und also wenn man halt sieht, wo die Leute da also Unterstützung hatten, es sind genau die Pariser Banlieues, die wo es ein unglaubliches Elend gibt, eine unglaubliche Armut. Und da könnte man vielleicht sagen, dass das eher der Hintergrund ist dafür, dass Leute sich entsprechend dagegen einsetzen.
Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Bernd hat gerade netterweise gesagt, wir dürfen noch einen kleinen Moment weitermachen, aber für die Wiederholung am morgigen Tag werdet ihr jetzt schon nicht mehr, morgen schon nicht mehr hören, was wir jetzt sprechen. Ich denke, wir sollten dazu auf jeden Fall nochmal eine Sendung machen und das ausführlicher diskutieren. Ja, Bernd, ich frage dich jetzt einfach mal, soll ich dir einen sanften Musikübergang für dich machen?
CD2
wäre gut. Ja, dann fahr. Kein sanfter Übergang. Na gut, dann verabschieden wir uns für heute von euch vom ABS-Magazin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal.
Nächste Woche wieder und nachzuhören auf absmagazin.de.